SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen, Jakob Hein.
Hallo. Freut mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind. Wir haben zwei Sachen jetzt gleich mal zu besprechen.
Ja.
Das erste ist, wir haben ja gerade Bryan Adams gehört und Sie sind ja eigentlich Arzt und Autor und vieles mehr noch, über das wir heute auch sprechen werden. Aber Sie haben auch Bryan Adams fotografiert.
Nee, Bryan Adams hat mich fotografiert.
Ach so, warum?
Der ist Fotograf.
Oh, ich hab nicht mal richtig
zugehört. Und ein großes Modemagazin, dessen französischen Namen wir jetzt nicht sagen wollen, die haben so ein Deutschland-Special mal gemacht und dann haben die so die wichtigsten Schauspieler, die wichtigsten Schriftstellerinnen,
Da kam ich dann ins Spiel.
Und wir kamen dann rein in dieses Studio und der Typ mit der Kamera, der spielte dann so Reggae und war irgendwie ganz nett und ich hatte mal das Gefühl, ihn zu kennen. Und es war Bryan Adams.
Also dieses Magazin, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, hat Bryan Adams als Fotograf geschickt.
Ja, ja, genau. Bryan Adams arbeitet als Fotograf. Bryan Adams arbeitet viel als Fotograf. Das wissen wenige. Ja, das ist einfach seine Passion. Ja. Und also ich wurde von Bryan Adams fotografiert. Und damals waren noch nicht Headies. Das heißt, ich habe ihn nicht fotografiert, sondern ich habe es einfach nur genossen, in diesem eher surrealen Moment meines Lebens zu sitzen. War schön.
Sind die denn gut geworden, die Fotos?
Wahnsinnig toll. Also das einzig Traurige ist eben daran, dass meine Mutter sich so gefreut hat, wenn ich in diesem französischen Modemagazin, dessen Namen wir nicht nennen sollen, meine Mutter war da leider schon tot. Ich habe mich so an dem Tag schon traurig gemacht, weil ich dachte, oh Mensch, ey, wenn das Mutti sehen, also das hätte die so gefreut.
Es ist tatsächlich ein Drama für viele Menschen, ich muss jetzt gerade an unseren Ministerpräsidenten denken, der ja gerade frisch gewählt wurde, und der hat das, glaube ich, auch gesagt, nach seiner Vereidigung, wenn das meine Eltern jetzt sehen könnten, die wären wahnsinnig stolz. Das ist so der Gedanke, der ihnen, und ich kaufe ihm das auch ab, also ich glaube, dass das für viele Menschen ein Problem oder so ein Trauma ist, ne? Dass die Eltern irgendeinen eigenen Erfolg nicht mehr erleben.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Es ist aber, ehrlich gesagt, wäre es mir auch egal. Also ich würde mit meiner Mutter sowieso gerne, hätte lieber viel mehr Zeit mit der verbracht. Ne? Die ist mit 57 gestorben. Also das ist mir eh alles viel zu früh gewesen. So, ne? Also der so, ich bin jetzt 55, das ist schon deutlich zu früh.
Fühlt sich dann irgendwie, man hat so ein komisches Gefühl, wenn man in dieses Lebensalter kommt.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Na klar, das auf jeden Fall, klar. Ja.
Weil man sich selber gar nicht zuschreibt, unbedingt älter werden zu können als die Eltern, oder?
Nee, genau, auf keinen Fall. Also ich bin älter geworden, als ich meine Kinder bekommen habe. Also ich habe mich immer so ungefähr 16, 17 Jahre alt gefühlt und meine Eltern waren immer so 40, so 20 Jahre lang waren meine Eltern immer so ungefähr 40. Und als ich dann so meine eigenen Kinder bekam, da war dann so plötzlich klar, oh, ich bin nicht 16, ich bin deutlich älter, ich bin wie so eine erwachsene Person, so muss ich mir das dann selber vorstellen. Und meine Kinder haben mich auch öfter schon auch alt fühlen lassen, weil dann muss man eben um 5 Uhr aufstehen und dann schläft man irgendwie mal um 14 Uhr ein und so. Aber es ist auch wieder lange her.
Für die Kinder ist man halt auch biblisch alt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja Kinder- und Jugendpsychiater und ich gerade so die ganz kleinen Kinder, so die zu uns kommen, also so bei uns geht so ab 6 los frühestens und so. Oder manchmal bringen dann auch die älteren Kinder, bringen dann ihre Geschwister mit, so ihre 5-jährigen Geschwister. Und dann liebe ich das, wenn's alles so passt und so, dann bitte ich die manchmal so mein Alter raten zu lassen. Da kommt da wirklich alles raus zwischen 27, was ja die richtige Antwort ist, und so 74 oder so. Das ist wirklich so, die gucken dann so und probieren dann irgendwie, und jetzt ist irgendeine Zahl, die Großes sagen. Und da ist, ja, genau. Also ich bin schon auf alles geschätzt worden.
Sie haben vorhin gesagt, ich habe mich 16 gefühlt. War das im Geist oder weil Sie so jung aussahen?
Nee, gar nicht.
Aber beides, ne? Ging so einher.
Ich kann mein Spiegelbild irgendwie nicht gut einschätzen. So. Also das kenne ich so lange und irgendwie, wir haben uns zusammen verändert. Dadurch kann ich das, ich kann mich nicht gut von außen betrachten. Ich werde immer jünger geschätzt. Das hat mir ja die ersten 25 Jahre meines Lebens, hat mich das total genervt. So. Und jetzt so die letzten 25 Jahre meines Lebens finde ich ganz witzig. So. Also das ist so das. Aber so ein innerliches Gefühl. Also ich war bei einem ganz tollen Kolloquium eingeladen am Bodensee, so ein Dreiländer-Ding, wahnsinnig toll organisiert, so für Kinder und so. Mhm. Und dann hatten die mich da eben auch als Redner eingeladen. Und dann dachte ich, ja, na klar, die wollen auch mal jemand Jüngeres dabei haben und so.
So eine Fachtagung war das.
So eine Fachtagung, genau, klar. Und dann bin ich da hingekommen und dachte, wie gesagt, dachte, naja, die wollen eben nicht nur diese alten Ärzte, sondern eben auch mal so eine jüngere Stimme. So war wirklich mein Gefühl. Und dann haben die mich so abgeholt vom Bahnhof und meinen so, ach, das ist so toll, Sie sind dieses Jahr unser Senior Speaker. Und ich so, oh, scheiße.
So viel zum Thema Selbst-
so viel und Fremdwahrnehmung. Thema, genau. Ja. Ich kann mich darüber aber auch freuen. Alles gut.
Sie sind Schriftsteller, Sie sind Arzt, Sie sind Psychiater, also Kinder- und Jugendpsychiater, aber auch Erwachsene machen Sie. Und Sie sind seit 15 Jahren in der eigenen Praxis in Berlin, waren vorher an der Charité auch als Oberarzt. Und das finde ich ja ganz interessant, weil das mit dem Autor, das mit dem Schriftsteller, das liegt ja sozusagen in der Familie. Also Ihr Vater ist Christoph Hein, ein sehr, sehr bekannter Schriftsteller. Ihre Mutter übrigens, über die wir gerade gesprochen haben, war Filmregisseurin. Also irgendwie war das klar, aber die Medizin?
Ja, die Medizin war in Form meines Großvaters da. Mein Großvater, der wollte eigentlich Medizin studieren, so hieß es immer. Er war das schlauste Kind vom Verwalter. Also es gab eben der, die haben sind auf einem großen Gutshof in Schlesien groß geworden und er war eben das schlauste Kind vom Verwalter und einer durfte was studieren, aber immer das, was der Gutsherr sagte. Und der Gutsherr brauchte halt einen Pfarrer und dann durfte mein Großvater Theologie studieren. Aber seine Leidenschaft war immer die Medizin und sehr gefürchtet waren die Krankenbesuche meines Großvaters am Krankenbett, weil mein Großvater sich dann, er also sagte natürlich guten Tag und schenkte Gottes Segen, aber er arbeitete sich dann auch durchaus auch in die Krankenakte ein und er liebte das, die Details zu erfahren und auch als er selber dann später mal, wenn er krank war, erzählte er auch gerne Details von seinen Operationen und welche Zugangstechnik sie gewählt hatten und so und so indirekt ist eigentlich mein Großvater immer Mediziner im Herzen gewesen.
Also war ein gewisser Einfluss dabei. Ich habe mir das jetzt in meinem Kopf natürlich so ausgemalt. Der Jakob Hein, der hat sich mit der Medizin sein eigenes Ding gemacht. Ich kenne ja nur Ärzte, die ihr eigenes Ding machen, indem sie Bücher schreiben
oder ja.
Zum Radio gehen. Aber Sie haben es andersrum gemacht.
Ja, genau. Also ich wollte eigentlich Schauspieler werden und da haben meine Eltern ganz klar gesagt, das darfst du nicht, das verbieten wir dir. Also sie haben es zumindest probiert und waren erfolgreich bei mir. Also das wollten die wirklich gar nicht. Und dann musste mir irgendwie einen neuen Beruf suchen. Und ich wollte gar nicht Arzt werden, ich wollte Psychiater werden. Und dann habe ich später herausgefunden, dass man dafür Medizin studieren muss.
Ja, achso, das war früher so gar nicht, weil
ich wusste das einfach nicht.
Psychotherapeut?
Ich bin auch Psychotherapeut. Also du bist heute, wenn du einen Facharzt für Psychiatrie machst oder für Kinder- und Jugendpsychiatrie, machst du immer auch eine Psychotherapieausbildung. Also das gibt's nicht mehr. Das gab's mal, dass man darauf verzichten konnte. Aber das kommt mir auch heute so unsinnig vor, wie man es dann irgendwann empfunden hat. Also du bist als Psychiater immer Psychotherapeut, auch wenn du probierst, nur Medikamente zu geben. Aber in dem Moment machst du ja auch eine Intervention, die darauf gerichtet ist, die Psyche des Menschen zu verändern.
Aber damit klären Sie ja ein wichtiges Missverständnis auf, weil viele denken, glaube ich, dass Psychiater einfach diese Medikamentendoktors sind, die dann halt sagen, ja gut, Störung, Medikament und auf Wiedersehen.
Ja.
So ist es aber nicht.
Ist eine Art von Psychiatrie, die heute, glaube ich, gar nicht mehr praktiziert wird und die besteht auch keine Nachfrage. Also ich glaube, wenn Sie bei einem Psychiater heutzutage einen Termin bekommen, dann könnte es sein, dass das jemand ist, der nur Medikamente verordnet, weil alle anderen sind hoffnungslos überlaufen.
Ja. Wäre aber veraltet sozusagen. Sind Sie denn, warum durften Sie denn nicht Schauspieler werden? Ihre Mutter war doch Filmregisseurin.
Ja, meine Eltern haben sie am Theater kennengelernt und kannten das wirklich aus dem FF und die fanden das einen schlimmen Beruf für mich. Ich glaube, ganz viele, die die Psychologie und Psychotherapie gemacht haben, wollten früher mal Schauspielerinnen werden. Dadurch kenne ich viele und habe mich über den Berufswunsch oft austauschen können. Ich glaube, das Risiko ist als Schauspielerin, als Schauspieler, dass die Leute zu dir sagen, du warst schlecht heute. Und nicht, du hast einen schlechten Job gemacht oder morgen probierst du das nochmal neu oder liest man noch was nach, sondern man geht sehr unmittelbar rein in den Job und man kriegt aber auch ein sehr unmittelbares Feedback und das kann sehr, sehr hart sich anfühlen. Und ich glaube, das war der Grund, warum die das nicht wollten. Und man ist sehr abhängig von den Launen von anderen Menschen und das macht nicht immer Spaß.
Kriegt man doch als Arzt auch, oder?
Nö.
Mal gesagt, also das war jetzt richtig schlecht. Ich komme nicht mehr zu Ihnen.
Ja, das kriegt man schon, aber dann kann man sich das ja, also kann man das irgendwie nachvollziehen. Man kann das auch durch Supervision, die man sowieso macht, kann man das dann sozusagen nochmal für sich beruflich aufarbeiten. Aber es ist immer dieses, du hast einen schlechten Job gemacht, nicht du warst schlecht. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Ja, Sie haben es dann nachher mit der Schauspielerei doch ein bisschen kaschiert, weil Sie ja Multitalent sind, haben Sie ja Theaterstücke auf die Bühne gebracht und sich dann aber auch, also das haben Sie sich dann nicht nehmen lassen, auch selbst auf die Bühne gestellt. Ich glaube, in der Berliner Volksbühne. Und zwar mit niemand Geringerem als Kurt Krömer.
Ja, genau. Das ist ein sehr guter Freund von mir und wir hatten dann irgendwann mal dieses Projekt und haben dann eben zusammen ein Theaterstück gemacht und da klar, da war dann irgendwie, also der Scherz war dann immer, wen nehmen wir denn für die zweite Hauptrolle? Aber ich habe immer gesagt, naja, ehrlich gesagt dachte ich, dass ich das mache. Und das war dann auch Regisseur und Hauptdarsteller, klar. Aber als Gag war es dann gut, ja. Und dann haben wir eine Zeit lang gespielt zusammen. War sehr, sehr schön. War eine der verrücktesten und schönsten Zeiten meines Lebens.
SWR1 Leute mit Schriftsteller und Psychiater Jakob Hein. Wir haben schon viel gesprochen. Zum Beispiel darüber, dass Sie mit der Medizin eine Erfüllung gefunden haben. Sie haben dann gesagt, ich wollte gar nicht Arzt werden, ich wollte Psychiater werden. Warum? Warum wussten Sie das so genau?
Also die lange Geschichte ist, dass ich in ein Mädchen verliebt war und die wollte Neurologin werden. Und dann dachte ich, dann kann ich ja Psychiater werden und wir machen zusammen eine Praxis auf. Also das ist irgendwie so, wie man mit 13 so irgendwelche Überzeugungen gewinnt. Und dann habe ich angefangen, eben mich über Psychiatrie immer mehr zu interessieren und informieren. Es war damals auch so ein modisches Thema, so wie heute. Das ist eigentlich wahrscheinlich nie aus der Mode gekommen. Und je mehr ich mich informiert und belesen habe, desto besser fand ich wurde es. Und so bin ich dann dabei geblieben.
Gibt es die Freundin noch? Ist sie Neurologin geworden?
Genau, also die Freundin ist Neurologin geworden, aber wir sind nicht zusammen, genau.
Ah, okay. Aber Sie haben alle Wort gehalten.
Wir haben alle Wort gehalten, genau. Und sie hat mich dann auch angeschrieben und hat gesagt, du, ich habe gehört, dass du mal und so und wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen und so. Also wir sind auch im guten Verhältnis miteinander.
Aber die Liebe wurde nicht erwidert.
Die Liebe wurde nicht erwidert, aber das konnte auch niemand wissen. Ich habe meine ständig wechselnden Lieben und meine sehr vielen Lieben damals auch immer sehr für mich behalten. Ich war immer sehr unglücklich.
Also das heißt, sie weiß gar nichts davon.
Wo sie eben jetzt schon fast 30 ist und ich langsam 100 werde, jetzt kann man ja auch darüber sprechen. Das ist ja, als wenn so erwachsen werden wir jetzt alle sein.
Gut, dann schicken wir mal schöne Grüße nach Berlin. Denke ich doch, ne?
Ja, genau.
Okay. Was ist denn so der kleinste? Also Sie sind erfolgreicher Schriftsteller, Sie haben viele, viele Bücher schon geschrieben, einige davon auch viel gelesen worden. Was ist denn so der kleinste gemeinsame Nenner dazwischen? Also Schriftstellerei zu sein, auch so als Sohn eines berühmten Schriftstellers schon aufzuwachsen und dann eben noch, ich schätze mal, Vollzeit Psychiatrie zu machen.
Naja, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass man sich dafür interessiert, so Geschichten von Menschen zu erzählen oder Geschichten von Menschen weiterzuerzählen, Geschichten von Menschen zu erfahren und herauszufinden. Was ich zum Beispiel unheimlich schlecht kann, ist Partys. Ich kann wahnsinnig schlecht Smalltalk, weil ich dann immer ganz schnell mit Leuten mich in Gesprächen finde, in einer Tiefe, die ich gar nicht auf dieser Party selber gut aushalte oder so. Mhm. Wenn da noch Alkohol getrunken wird, dann wird es ja immer noch zäher oder so. Dann sind die Leute betrunken und erzählen einem dann wird es immer komischer. Und ich merke, ich kann das gar nicht mehr festhalten. Und darüber habe ich mich auch mit Kolleginnen schon unterhalten, die auch sagen, Smalltalk sind wir jetzt auch schlecht geworden, weil man ja gelernt hat, wie man so in 50 Minuten relativ gut in die Tiefe kommt und klar an Themen kommt. Und so.
Also das ist so eine Berufskrankheit, ja?
Ja, ein bisschen.
Ja, also Sie sind eher jemand für die Langstrecke.
Und beim Schreiben ist es ja auch so, dass man ja Leute findet irgendwo, also man erfindet die auch, das ist schon zugegebenermaßen so, aber die besten schriftstellerischen Figuren oder literarischen Figuren findet man ja auch und man verbringt dann so eine Zeit miteinander. Das ist wirklich komplett das Gefühl, das erzählen ja auch wirklich sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen und dann erzählt man ja auch deren Geschichte weiter aber man erforscht die auch. Also ich denke dann jetzt der Grischer in meinem aktuellen Roman, dann denke ich, das würde der nicht machen. Das geht so nicht. Das muss ich irgendwie anders lösen, weil das würde Grischer auf keinen Fall machen.
Mhm. Die Bücher bauen ja nicht aufeinander auf. Also wenn man die Titel so bisher durchgeht, nicht, nee. Ne? Also Hypochonder leben länger oder Herr Jense steigt aus. Das sind so ganz bekannte Bücher von Ihnen. Mein erstes T-Shirt kann ich jetzt keinen Zusammenhang erkennen anhand der Titel. Und auch wenn man die liest, im Grunde immer wieder neue Geschichten. So ein bisschen heiter. Finden Sie Ihre Geschichten in der Praxis? Weil das würde ich mir ambivalent vorstellen.
Genau, das finde ich auch ambivalent. Es gibt ja den berühmten Oliver Sacks, der ja ganz viel so Fallgeschichten geschrieben hat. Und das war immer sozusagen auch bei mir mit einem ambivalenten Ambivalenz, mit einer Ambivalenz beim Lesen verbunden. Weil ich so dachte, ich würde ja jetzt nicht gerne Patient bei dem sein, weil entweder bin ich nicht interessant genug, dann kann er noch nicht mal über mich was schreiben, oder ich bin interessant genug, dann schlachtet er meine Lebensgeschichte aus. Und es gibt eben auch, also Oliver Sacks ist ein sehr komplexer, tragischer Charakter, der eben auch in seiner Literatur gelebt hat, weil er in seinem Leben nicht so leben konnte. Also das war ein schwuler Mann, dem seine Mutter, seine geliebte Mutter verboten hat, schwul zu sein, und der hat sich daran gehalten, so die ersten 70 Jahre seines Lebens, und er hat eben sehr viel in seiner Literatur auch gelebt und hat auch einige Übertreibungen gemacht. Also die Leute bei Awakenings, also in diesem Buch Zeit des Erwachens, verfilmt worden mit Robert De Niro, den echten Menschen ging es bei weitem nicht so gut, wie es den Helden in seinen Büchern ging. Und solcher Überschreitungen hat er sich immer schuldig gemacht. Ich finde meine Helden absolut nicht in der Praxis, und das ist, glaube ich, auch, also ich würde mich auch gar nicht wohlfühlen, wenn ich mit meinen Patienten habe und dann sage, Mensch, hoffentlich bringt der mal einen Knaller, damit der in mein nächstes Buch kommt.
Sie waren Väterbeauftragte an der Charité, als Sie da noch als Oberarzt gearbeitet haben. Was macht man denn als Väterbeauftragter? Das habe ich wirklich noch nie, also ich war ja schon an vielen Institutionen, aber einen Väterbeauftragten, das habe ich noch nicht gesehen.
Naja, wir haben dann immer den Witz gemacht, es gibt eben an jedem großen Krankenhaus gibt es einen Gorgonzola-Beauftragten und Mozzarella-Beauftragten, und es musste eben auch einen Väterbeauftragten geben. Es war so, dass, das ist die Zeit, als, die Älteren werden sich erinnern, Ursula von der Leyen diese Vätermonate einführte, dass eben auch Väter aktiv in die Erziehung ihrer Kleinkinder einbezogen werden können, und dass eben Paare 14 Monate Elternzeit kriegen, wenn der andere mindestens auch 2 Monate macht. Das wurde eben so wahrgenommen als die Vätermonate. Das war schon ein Kulturbruch und hat auch sehr erfolgreich. Und dann hatte eben die Gleichstellungsbeauftragte bei uns, die nicht mehr Frauenbeauftragte hieß, Christine Kurmeier, liebe Grüße, die hatte eben gesagt, Mensch, Herr Hein, Sie sind doch immer der Doofe, der sich ständig meldet und mal sagt, wir müssen hier auch aber die Belange von Frauen und Minderheiten berücksichtigen und so, wo ich dann immer so denke, warum macht der meinen Job, und wollen Sie nicht bei mir einen Job haben? Ich habe vor, einen Väterbeauftragten zu etablieren. Und mein Job war dann sozusagen wie so eine Art, also eben so wie ein Väterbeauftragter halt, dann das Gespräch mit Leitungsebenen zu suchen und zu sagen, warum das gut ist, wenn eben auch männliche Personen Elternzeit nehmen. Und das sozusagen mit Chefs zu besprechen, die ganz anders aufgewachsen sind und die sozusagen das nicht gut fanden. Also es ging eben auch darum, deutlich nach außen zu kommunizieren. Wir, also die Charité, unterstützt auch aktive Väterschaft und so.
Ja. Sie sehen ja nicht nur Kinder, sondern Sie sehen auch Erwachsene bei sich in der Praxis. Und wenn wir gerade schon das Stichwort haben, Ursula von der Leyen, Väterzeit und so, irgendwie sagt man ja heute, die Väter sind viel bewusster und viel bessere Väter. Und dann müssen Sie ja in Ihrer Praxis wahrscheinlich so das ein oder andere Trauma aufarbeiten. Sind das jetzt weniger Traumata, die sich mit den Vätern auseinandersetzen, weil wir jetzt irgendwie seit 30 Jahren alle bessere Väter geworden sind?
Also da gibt es ja relativ klare Zahlen zum Glück. So hat zum Beispiel die Gewalt in Deutschland hat eben in den letzten 40 Jahren sehr abgenommen. Und das hängt sehr damit zusammen, dass Gewalt in Familien entnormalisiert ist. Das ist nicht mehr normal. Man hat früher ja vor der Familie seine Kinder geschlagen. Und die Familie war dann auch so, ja, das braucht er jetzt hier mal. Der hat sich jetzt daneben benommen. Und seitdem das entnormalisiert wurde, ist tatsächlich also Gewalt als Lösungsansatz ist bei Jugendlichen komplett in den Keller gefallen, und das gibt es eben kaum noch. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Dinge besser werden, dadurch, dass man eben sagt, man ist eben nicht nur Spermienspender, sondern man ist eine Person, auch eine ganzheitliche Person, die Verantwortung übernehmen kann. Es gibt natürlich noch viel klassische Prägung, es gibt auch noch viele Väter, die sich komplett zurückziehen aus der Familie, die Frauen in der Schwangerschaft oder im Kleinkindalter verlassen. Das ist schon auch häufiger, dass die Frauen verlassen werden. Ganz selten mal, dass Mütter eben die Familien verlassen. Das ist auch sehr traumatisch, weil es auch kulturell überhaupt nicht geprägt ist. Aber ich glaube ja, wir werden besser. Auch die Väter spielen eben mehr und viel mit den Kindern, und so dass ich eigentlich so eher ein vorsichtig optimistisches Ja sagen würde.
Aber kann man denn, also um jetzt mal vielleicht mit einem Mythos aufzuräumen oder dem zu bestätigen, davon sprechen, dass sich sowas wirklich aufeinander aufbaut. Also wenn wir jetzt alle bessere Väter werden, wenn tatsächlich häusliche Gewalt zurückgeht, wahrscheinlich ist es immer noch ein großes Problem und es gibt immer noch eine große Dunkelziffer. Aber dass das sich sozusagen entnormalisiert und dadurch auch weniger wird, bauen solche Traumata, also muss man wirklich besonders achtsam sein, weil die Traumata eben in der Kindheit angelegt werden?
Ja, muss man auf jeden Fall. Also man weiß eben, dass man eben als Kind baut man so ein bisschen sein inneres Koordinatensystem auf. Und wenn das Koordinatensystem gerade und gut gebaut ist, dann kann man eben traumatische Ereignisse sozusagen leichter verarbeiten. Wenn aber in dieser Bauphase von dem eigenen Koordinatensystem, wenn da schon Baufehler und Traumata so vorhanden sind, dann ist es ganz viel schwieriger, dem zu entkommen. Und deswegen ist es gut, achtsam zu sein auf die Kindheit, aber ich glaube ja nicht so einen Altersunterschied. Ich sage ja immer, man soll eigentlich probieren, alle gleich zu behandeln. Es ist nicht gut für ein Kind angebrüllt zu werden, es ist aber auch gar nicht gut für eine erwachsene Person angebrüllt zu werden. Es ist ganz wichtig, dass Kinder sich vorm Essen die Hände waschen und ich finde, Erwachsene sollen sich mal auch vorm Essen die Hände waschen. Also ich glaube, da machen wir oft so Unterscheidungen, die gar nicht so richtig passen.
Wir sprechen über ein aktuelles Projekt der ARD, an dem Sie mitgewirkt haben, das Dialogprojekt, was Deutschland verbindet. Da haben unter anderem vor ungefähr 2 Wochen 84 ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven an 2 Orten in Baden-Baden und in Leipzig miteinander diskutiert über gesellschaftliche Themen, so Demokratie, Migration zum Beispiel. Und Sie haben eine der beiden Veranstaltungen in Baden-Baden begleitet, würde ich jetzt mal sagen. Was haben Sie da erlebt?
Ja, begleitet. Das ist, also meine Rolle dazu definieren, ist ein bisschen schwer. Ich sollte auch nicht moderieren und wollte auch nicht moderieren, sondern ich wollte die Leute miteinander ins Gespräch bringen. So kam man auch überhaupt darauf, einen Psychotherapeuten anzusprechen. Meine Kollegin Andrea Schandor, die es in Leipzig gemacht hat, ist ja auch Coachin und eben das Therapeutin. Und es ging uns darum, die Leute ins Gespräch miteinander zu bringen. Also die Fäden aufzugreifen, das ist ganz schön schwer, 40 Leute im Blick zu behalten. Also wir haben jeder 42 Leute im Raum gehabt, die wir im Blick halten wollten und dann probiert haben, dass der eine auch mit dem anderen spricht.
Zumal die auch teilweise hinter Ihnen saßen.
Ja, da habe ich dann...
Diskussionen kann man schon sehen in der ARD-Mediathek, sind die schon drin.
Können Sie sich gerne angucken, ich fand's toll. Ich hatte einen Knopf im Ohr, dann sagte mir immer, meine liebe Producerin Nina Pralle sagt dann immer, hinter dir. Ah ja. Da musst du jetzt mal gucken und so. Also das war alles, was ich mir sagen durfte, weil ich habe gesagt, du kannst mir nicht mehr sagen als einzelne Worte, weil ich ja die Diskussion im Raum auch die ganze Zeit eben, da war mein Hauptfokus. Ja, und wurden eben diese Leute zusammen in einen Raum gebracht. Die hatten sich vorher nie gesehen und vorher nie gesprochen. Und dann haben die über die Themen gesprochen, die in den Vorgesprächen, die Leute gesagt haben, das sind die Themen, die uns auf den Nägeln brennen. Das ist das, was mir wichtig ist. Eben, klar, Migration, wie geht's weiter mit Deutschland, ist unsere Demokratie noch zu retten, was sollen wir tun? Das sind genau die Fragen, die sich da so rauskristallisiert haben und genau die haben wir dann praktisch in den Raum gebracht.
Sollten ja Menschen sein, also gecastet im klassischen Sinne wurde da nicht. Das sollte ja auch nicht sein, sondern wurden Menschen so ausgesucht anhand schon von so...
Die Leute sollten repräsentativ sein. Also sie sollten sozusagen... Die 84 Menschen sollten für die 84 Millionen Deutschland stehen. Also da waren Menschen eben mit Migrationshintergrund, da waren eben auch Menschen ohne Migrationshintergrund, da waren Menschen aus Städten und vom Land, da waren ganz wenige, bei mir zumindest waren ganz wenige Studierende, eben mehr auch ältere Leute, Handwerker, Selbstständige und so.
Wie haben Sie denn die Diskussion wahrgenommen? Also nehmen wir mal, ich glaube, Sie hatten 2 Gesprächsrunden da mindestens. Eine war zum Thema Migration, die Sie gemacht haben, und die andere war zum Thema deutsche Meckerkultur.
Also wir haben das so gemacht. Also wir haben uns 2 Tage getroffen so und wir haben uns 2 Tage im Studio eingeschlossen. Am ersten Tag haben wir uns alle das erste Mal gesehen und haben dann da 3 Gesprächsrunden miteinander gemacht. Ich habe die alle 3 gemacht und am nächsten Tag, dann haben wir gesagt, wir verabschieden uns jetzt voneinander, ruht euch alle gut aus, probiert mal nicht die Diskussion zwischen den Tagen zu führen. Und am nächsten Morgen haben wir uns alle wieder getroffen und haben dann noch 3 weitere Gesprächsrunden gemacht.
Also Sie haben alle Themen im Grunde abgedeckt, die wir jetzt gerade
haben. Wir haben beide alle Themen gemacht. Also genau, Andrea in Leipzig und ich in Baden-Baden.
Okay. Das heißt insgesamt 8 Runden, die man sich da anschauen kann. 4 Stück in Leipzig, 4 Stück in Baden-Baden.
6. Also 2 mal 3, genau.
2 mal 3, okay. Schauen wir doch mal kurz auf das Thema Migration. Gab es denn dann wirklich die unterschiedlichen Perspektiven? Kam man miteinander ins Gespräch? Hat das gefruchtet, dieses Konzept?
Auf jeden Fall. Also das Konzept sozusagen ist ja sehr interessant, weil ja genau das, was oft gewünscht wird so von den Medien eben, dass eben echte Leute sprechen, dass eben nicht der Leute nur Statements absondern, sondern dass sozusagen echter Dialog ist, dass auch vorurteilsfreie Meinungen gesagt werden können. Das haben wir wirklich alles probiert zu erfüllen. Also es gibt eben die berühmten, also man darf eben nicht den deutschen Gruß machen. Das ist ja so bekannt, das ist das Einzige, was verboten ist. Ansonsten darf man absolut alles sagen. Die Leute hatten überhaupt keine Intention, irgendwie da unkonstruktiv zu sein. Und es entsteht dadurch, dass alle so, sich so ernsthaft beteiligt haben und ganz konzentriert bei der Sache waren, wirklich alle von 20 bis 80, entsteht natürlich eine Atmosphäre, wo wie so ein Wettstreit der Ideen ist. Also man probiert dann gar nicht unkonstruktiv zu sein, weil man möchte ja dann auch sowas was dazu beitragen, damit die Diskussion interessant weitergeht.
Sie haben im ARD-Dialog-Projekt was Deutschland verbindet, Diskussionsrunden begleitet, / moderiert. Wir wissen es auch nicht genau, wie wir es nennen sollen. Sie waren dabei, Sie haben durch die Gespräche geführt, haben die zusammengehalten. Die Diskussionsrunden, die gibt's, stehen jetzt schon in der ARD-Mediathek. Die Dokumentation, die gibt's dann ab morgen dazu. Da sind Sie dann auch nochmal zu sehen. So, was haben Sie dann noch dazu zu sagen gehabt danach? Und ausgestrahlt wird's dann am 1. Juni 11:30 im Ersten, also am kommenden Montag. Die spannendsten Momente aus den Gesprächsrunden sind da auch drin. Wir waren ja gerade beim Thema Migration. Welche Argumente wurden da ausgetauscht? Was war da für Sie sozusagen das, wo Sie sagen, das ist bei mir hängen geblieben?
Ja, also das Wichtige war für mich eben, dass es eben, also es gab jetzt nicht, das ganze Projekt zielte nicht darauf ab, Hot Takes sozusagen zu machen. Also es zielte nicht darauf ab, kurze Zitate, die sozusagen alle Probleme lösen oder so zu produzieren, sondern die Leute haben sehr ernsthaft miteinander diskutiert. Es war eben sehr interessant, dass eben auch gerade Menschen mit Migrationshintergrund selbst sehr unbefangen eben darüber gesprochen haben, welche Probleme sie auch mit Migration sehen und auch mit Integration sehen und wie sie sich das vorstellen. Viel wurde eben auch über die eigenen Erfahrungen gesprochen mit Migration und zwar auch von Leuten, die sozusagen mit 80 über ihre Migrationserfahrung zum Beispiel aus den verlorenen Ostgebieten sozusagen erzählten, aber natürlich auch von Leuten, die erst vor relativ kurzem in Deutschland angekommen sind. Und dadurch entstand eben eine Atmosphäre, wo man merkte, einfache Antworten gibt's hier nicht. Es ist ganz klar, so können wir das machen und so funktioniert also es nicht. Es war sehr demokratisch. Das klingt so schwierig, aber es ist ja logisch. Echte Arbeit, echte Politik, echte Demokratie machen keinen Spaß, sondern sind eben kompliziert und man probiert dann eben eine Lösung zu finden, mit der alle am besten leben können, aber keiner sozusagen richtig zu 100% zufrieden ist.
Und also schon auch eine Bestätigung der These, dass man sich nicht gegenseitig niederschreit und irgendwer gewinnt
überhaupt
dann.
Nicht.
So funktioniert es nicht.
Also natürlich und du kannst jetzt in klassischeren Talkshow-Formaten kannst du natürlich dann gewinnen. Also da haust du ein paar smarte Sätze raus und das kommt dann gut an in der Kamera und das sieht auch gut aus und die Leute sagen, hier, das ist ein guter, aber wir haben uns, also wir, das war eben nicht der Sinn davon und es sollte eben auch niemand, also wir waren eben auch unhierarchisch, na klar, ich meine, das Team hatte die Kameras und klar, hat die ARD das produziert und da ist ja schon so, aber die Leute waren im Raum völlig frei zu sagen, was sie wollten und man merkte aber auch so eine Art Selbstzensur, das fand ich auch sehr spannend, dass dann eben einer der Teilnehmer sagte, ja, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Dann habe ich den durchaus ermutigt und habe gesagt, doch, also wer sagt denn das? Also sag ruhig, was du gerne möchtest. Also das ist ja, und da hat er sich aber lieber selbst zensiert, weil er möchte dann sozusagen hinterher nicht mit der Social-Media-Blase kämpfen, von der er fürchtet, dass die da entstehen könnte, glaube ich. Ja? So eine Art Selbstzensur eigentlich.
Was ja schade ist, weil es wäre schön gewesen, wenn er oder sie es hätte sagen können. War das dann so, dass Sie auch gedacht haben, schade, dass es dann doch diese Hemmschwelle gibt? Also hat man da auch gemerkt, wo die Grenzen sind?
Ja, das war die eine Stelle, wo ich wirklich auch gesagt habe, nee, stimmt doch gar nicht. Also sag alles, was du möchtest. Also das stimmt ja nicht. Ihr dürft hier eigentlich alles sagen, ja.
Weil genau diese Talkshow-Momente, die sollten es ja genau nicht sein. Also dieses bisschen Oberflächliche, wer jetzt da so dieses Spiel am besten beherrscht, der gewinnt.
Genau,
das sollte das nicht sein. Nicht, ja. Die FAZ, die hat es ja dann auch in dem Artikel als Anti-Talkshow bezeichnet, was ja im Grunde dann eigentlich sagt, ja gut, wir haben es dann richtig gemacht vielleicht ein bisschen. Weil weder Sie noch die ARD da irgendwie eingeordnet haben, sondern so wie ich es verstanden habe, bleiben die Aussagen einfach stehen.
Ja, genau, klar. Das ist ganz wichtig. Und das Erstaunliche ist ja eben daran, und das total Positive und auch Mutmachende ist ja daran, dass die Leute, die dann eben, also das 40 Menschen, die in einem Raum über die kontroversesten Themen der Republik sozusagen sprechen dürfen, super konstruktiv miteinander reden und ganz, ganz ernst um Lösungen ringen und auch ganz ernst darum, auch ganz genau sich überlegen, was sie sagen wollen. Also sozusagen die Leute, wenn die Leute einfach in einem Raum sind, die Leute sind total okay, die Leute sind alle total nett und demokratisch. Also dieser Mythos, dass alle nur noch schreien wollen und alle nur noch sauer aufeinander sind, den kann man da, also kann man einfach nicht so bestätigen. Ja? Mhm. Also ich glaube, man denkt sich dann auch ein Gefühl rein, was man dann empfindet. Das wird dann aber gar nicht bestätigt, wenn man echten Leuten begegnet. Ja?
Ja. SWR1 Leute mit Schriftsteller und Arzt Jakob Hein. Wir sprechen über das ARD-Dialogprojekt. Gespräche, 42 Menschen, insgesamt 84, 42 an jeweils einem Ort. Sie waren in Baden-Baden mit drei Gesprächsrunden dabei. Die Themen waren Demokratie, Meckerkultur und Migration. Und von Migration hatten wir es gerade. Und dann haben Sie ja gerade erzählt, also es sollte alles einfach auch so stehen gelassen werden. Es sollte auch eigentlich alles gesagt werden dürfen. Doch da gab es dann Einzelne, die gesagt haben, nee, das sage ich jetzt lieber nicht, weil ich will die Konsequenzen nicht haben. Daraus ergab sich natürlich jetzt für mich die Frage, wenn man dann so ein großes mit Kameras und so und dann mal repräsentativ diskutieren will, wie authentisch ist das? Oder ging es dann doch erst richtig zur Sache, als die Mikrofone aus waren?
Ja, also das wissen wir nicht. Also wir waren nicht dabei. Also die Leute haben viel miteinander geredet. Klar, wir haben wichtige Themen eben ja hochgebracht und die wichtigen Themen sollten im Raum bleiben. Wir haben die Leute auch ermutigt. Gut, die Frage nach Authentizität kann man beim Medien immer stellen. Ja, also ich bin jetzt auch sogar gepudert, obwohl wir in einem Podcast sind, weil das eben mit Kameras mitgeschnitten wird. Ich bin nie gepudert im Alltag sozusagen. Also ich gebrauche bestimmte Worte nicht, weil ich das irgendwie auch völlig unpassend finde, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, die Frage nach Authentizität, aber ich würde wirklich fast so weit gehen zu sagen, authentischer als das, was wir da mit einem riesen Aufwand und auch ein Team, also Sie können sich gar nicht vorstellen, von wie viel Liebe dieses Projekt getragen wurde. Also die Leute hatten alle so Lust darauf, dieses Projekt zu machen. Also das ging eben bis hoch zur ARD, wo die Verantwortlichen der ARD auch gesagt haben, wir wollen das jetzt. Wir wollen einfach, dass das ist toll, wollen wir. Und insofern, also man kann diese Frage nach Authentizität immer stellen, aber die Leute haben, also alle waren wirklich komplett ehrlich. Es ist halt so, das ist eben das Problem. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, also es ist ein sehr gutes Beispiel, wenn ich jetzt im Fernsehen ungeschminkt erscheine, sehe ich unnatürlich aus. Und das ist eben das Problem, dass diese normalen Leute, die da alle saßen und ernsthaft miteinander gesprochen haben, hatten alle Lust zu diskutieren. Ja, man hat jetzt auch nicht die 20, die sich sowieso mal verweigert, die waren da gar nicht im Raum. Das ist natürlich, kann man auch kritisieren und sagen, warum setzt ihr nicht 20 Gesprächsverweigerer in den Raum? Aber dann ist eben die Frage, was produzieren wir dann überhaupt?
Nee, klar, es sollte ja schon ein Gespräch, es sollte ja auch die Absicht war ja wirklich, alle Positionen dann auch mit reinzubringen. Da ist immer die Frage dann, wenn natürlich die Lichter dann angehen, die Kameras angehen, dann haben sie ja auch gesagt, da geht Authentizität verloren, okay. Aber wenn man das mal abzieht...
Es war wenig Licht und wenig Kameras. Ja. Die Kameraleute tatsächlich auch, also das Kamerateam war auch, also beziehe ich ausdrücklich ein in diese große Liebe, die da in das Projekt gestellt wird. Das waren super sensible, tolle Leute, die waren leise ohne Ende, weil sie wussten, sie wollen nicht diese kameraunerprobten Menschen ablenken durch ihre Arbeit.
Nehmen wir doch mal so strittige Themen jetzt. Wie wird denn sowas ausverhandelt, wie zum Beispiel jetzt so die subjektive Wahrnehmung, die immer wieder geäußert wird, man kann nicht mehr in die Innenstädte gehen, weil die Geschäfte sind alle tot und da hängen eigentlich nur noch Menschen mit Migrationshintergrund rum oder viele würden sagen, die lungern da rum und meine Frau oder ich gehen da gar nicht mehr hin.
Also das war tatsächlich so der eine fast schon klassische Talkshow-Moment, den einer der Teilnehmer bei mir im Raum eben brachte, dass er eben sagte, er wollte erstmal sagen, wie wahnsinnig ihn das angekotzt hat und angewidert hat mit dieser Stadtbild, mit dem der Stadtbildsatz von Kanzler Merz. Mhm. Ich für mich war das gar nicht mehr aktuell, aber der sagte das und da stiegen sehr viele drauf ein. Unter anderem, ich hatte einen Teilnehmer eben, ich glaube sogar einen Stuttgarter, der mit Migrationshintergrund und der eben auch so sagte, er ist so erschöpft davon, seit 40 Jahren hier zu arbeiten und wegen seinem türkischen Nachnamen trotzdem irgendwie als jemand von außen so wahrgenommen zu werden. Er sagt, ich bezahle hier ganz viel Steuern, ich arbeite fleißig, der war schwäbischer, also der war sehr, sehr schwäbisch, würde ich sagen. Und dann diskutiert man, ich finde, eigentlich real miteinander. Also, dass einfach die Leute sagen, also, und ich fand das einfach toll, dass sie gesagt haben, mich hat das genervt. Und ich meine, jetzt mal ist doch auch ganz klar, wer möchte denn behaupten, dass die deutschen Innenstädte kein Problem haben? Die deutschen Innenstädte haben ein Problem. Das hängt mit so vielen Sachen zusammen, unter anderem damit, dass die Leute alle sich die Sachen im Internet bestellen. Und die Leute bestellen sich die Sachen nicht im Internet, weil sie alle doof sind, sondern weil das wirklich praktisch ist und weil das aber dann auch Konsequenzen hat und über diese Konsequenzen, mit denen müssen wir umgehen und eben so krasse Sätze und wie sagt man, zuspitzende Sätze führen uns wahrscheinlich gar nicht im Erkenntnisgewinn weiter.
Gab es denn Erkenntnisgewinn in der Diskussion für Sie?
Naja, also ich glaube, dass also für mich schon, ich habe das sehr geliebt, die Diskussion war sehr konstruktiv und ich denke, dass wir viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, auch erreicht haben, weil Sie jetzt immer gesagt haben, da sollte und da wurde diskutiert über diese Themen und wir haben und jeder hat, glaube ich, offen seine Position erklären können und der Erkenntnisgewinn ist halt, dass es eben keine einfachen Antworten gibt. Das ist so ein bisschen schade oder so, aber wir, das haben wir ja auch miteinander festgestellt und auch miteinander ausgehalten. Und wir haben aber auch festgestellt, wo es auf jeden Fall nicht lang gehen kann. Aber wir waren ja auch kein Aktionskomitee, das dann am Ende ein veröffentlichbares Paper rausbringen wollte, sondern wir wollten alle Meinungen, wollten die gerne in den Raum bringen.
Wenn man diese Runden so sieht, dann sind da ja Leute mit verschiedenen Lebenswelten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Es wurde natürlich gesittet miteinander gesprochen, manches wurde auch nicht gesagt, das haben wir gesagt, aber das ist ja eigentlich auch gut so, aber gab es denn die echte Kontroverse, hat die stattgefunden?
Auf jeden Fall, also es war im Raum, also das habe ich, also ich habe, also ich hatte ein gutes Gefühl, ich fand diese Gespräche so toll, aber die Leute, die wären einander alle nie begegnet, also da saßen würde ich fast vermuten, nicht zwei Leute im Raum, die sich im Alltag begegnet wären. Allein schon durch die verschiedenen Alter, auch ein bisschen durch die Geografie. Die Leute kamen ja aus ganz Deutschland. Also wir haben auch nicht so gemacht, in Baden-Baden sitzen die aus dem Westen und in Leipzig die aus dem Osten. Das war bunt gemischt an beiden Standorten. Und da war sehr viel Kontroverse im Raum. Die Leute hatten sehr unterschiedliche Meinungen. Und das Entscheidende war, dass man aber deswegen der Meinung des anderen nicht respektlos gegenüberstand. Den Meinungen wurde mit Respekt begegnet. Man hörte einander zu. Und das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Faktor, eben auch ein demokratischer Faktor. Das ist das, was wir in dem Projekt auch gemacht haben, dass wir sagen, lass uns mal ein ganz großes Zuhören organisieren. Und das ist das, was passiert. Und das ist völlig in Ordnung, wenn du eine andere Meinung hast, solange wir einander dabei zuhören können.
Ich habe mich halt gefragt, wie erklären Sie sich das, also wenn es dann doch irgendwie so gesittet zugeht in diesen Runden, wie es ja auch sein soll.
Bei Menschen,
reden. Aber wo sind die Radikalen? Also das, was uns zu der Wahrnehmung
die
bringt,
sind im, ja, die sind
unsere im Gesellschaft ist so disruptiv.
Ja, ich glaube, dass es Ränder sind, die sehr laut sind, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generieren, die das auch gut können und gut machen in diesem algorithmusverstärkten Medium Internet. Und wenn man aber eben die Leute eben in den Raum bringt und auch, wie gesagt, ganz absichtsvoll Leute, die natürlich total unterschiedliche Meinungen haben, dass die Leute dann einfach, also wir sind einfach total in Ordnung zueinander. Naja, ein Freund von mir, der ist mal von München nach Berlin mit dem Fahrrad gefahren und hatte sich, glaube ich, eine Kreditkarte und zwei paar Wechselunterhosen eingepackt. Und der ist immer dann in irgendeinem Ort. Er sagt, es war in jedem Ort war das Gleiche. Er hatte unheimliche Gastfreundschaft erfahren. Er hat ganz selten bezahlen müssen sozusagen für die Gastfreundschaft, weil die gesagt haben, ach na, hier bei uns in XY, da können Sie doch einfach so übernachten. Das ist ja allgemein nicht mehr so, aber hier bei uns machen wir das auch so. Und das hat er von München München nach Berlin durch, überall.
Also Sie meinen, wenn die Anonymität fällt, dann fällt auch das Radikal.
Kann sein, dass das ein wichtiger Faktor ist, auf jeden Fall. Genau.
Dass man sich halt, also dass die gleichen Leute, die vielleicht im Internet radikal sind oder rumschreien, dann im 1-zu-1-Gespräch sich vielleicht gar nicht mehr so radikal äußern.
Wir kennen das aus der Schriftstellerei oder aus dem Feuilleton, kennen wir das so ganz lange, so diese Schreibtischtäter, die dann so immer je länger sie am Schreibtisch sitzen, immer besser die Welt verstehen. Mhm. Und wenn sie da mal rausgehen und sich ein Stück Butter kaufen und vielleicht noch eine Brezel dazu, dann merken sie, ganz so einfach ist es nicht. Ne? Und also, ja.
Ja, es ging ja darum, glaube ich, auch bei dem Dialogprojekt der ARD ging es ja auch darum, eben nicht in Blasen, also ich mag diesen Begriff nicht so gerne, aber in diesen Denk- und Debattenräumen mit meist Gleichgesinnten,
ja,
irgendwie, wo man sich gegenseitig bestätigt und verstärkt oder halt die anderer Meinung sind, niedermacht sofort, da gehen immer 5 auf 1 und dann wird es immer auch gleich persönlich, dass man eben wirklich Argumente austauscht. Gelungen, das Projekt?
Das hat auf jeden Fall total geklappt, genau. Das war auch auf jeden Fall eine Aufgabe. Es war eine Aufgabe, sage ich mal, also meine Aufgabe war, das der Gruppe diese Aufgabe zu übertragen. Aber das gab es überhaupt nicht so, dieses Niedermachen, sondern das war schon ganz wichtig, dass jeder, und dass eben auch Menschen, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, laut zu sprechen, aufgrund von körperlichen Einschränkungen, dass die eben auch ihre Stimme hörbar machen, ja.
Meinen Sie, das stellt schon eine Selektion dar, dass man überhaupt an so einem Projekt teilnimmt? Dass da Leute, natürlich. Die sonst das machen würden, was wir gerade gesagt haben, hat nicht stattgefunden, dass die gar nicht mit dabei waren?
Ja, natürlich stellt das eine Selektion dar. Aber wie gesagt, also besser kann man es nicht machen. So, das würde ich schon sagen. Also wir haben so viel in dem Projekt diskutiert, wie man es noch besser machen kann und noch breiter aufstellen kann und noch mehr. Und aber natürlich, warum sollen wir uns jetzt einen Schreihals da einladen? Denn wir wissen ja, was der macht, weil wir haben ja einen Schreihals eingeladen, dann schreit er halt alle nieder und keiner hat was davon und wir sehen dann einen Schreihals, der dann eben in der Mitte von 40 Leuten steht. Das kann nicht der Sinn sein. Und wie gesagt, wir haben es, glaube ich, wirklich so gut gemacht, wie es überhaupt nur ging.
Wir haben ja gesagt, das könnte vielleicht auch erst, oder glaube ich, im Off haben wir das vorhin gesagt, das könnte jetzt ein Anfang gewesen sein. Wenn Sie jetzt sagen würden, lass uns das nochmal machen, würden Sie da sagen, das wäre gut? Oder ist das jetzt einmal gemacht und reicht auch?
Nee, also ich glaube, dass das wie so ein Finger am Puls unserer Gesellschaft ist. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft gut daran tun würden, oft den Puls zu fühlen. Und ich glaube, dass es ja schon auch eine Sehnsucht danach gibt, nach dieser Art von Authentizität. Wir haben darüber gesprochen, dass das natürlich immer schwierig ist. Und ich hoffe sehr, dass das weitergeht. Ich hoffe, dass das eben auch gut angenommen wird, klar.
Genau, also die jetzige Episode kann man schon schauen. Die einzelnen Gespräche sind in der ARD-Mediathek.
Wir stellen ganz viel in die Mediathek, damit die Leute sehen, wir schneiden nicht oder wir spielen da nichts aus.
Das wurde auch nicht eingeordnet, das ist auch das wichtig. Da gibt es ja auch eine gewisse Sehnsucht danach, dass das eben nicht mehr gemacht wird. Nicht so suggestiv und so weiter. Genau, morgen gibt es die Doku, ab morgen in der ARD-Mediathek und dann ab Montag dann im 1. um 23.35 Uhr. Das war's. Vielen Dank, Jakob Hein, fürs Kommen.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.